Willkommen bei Gesundheit mit Gefühl. Wie gelingt Gesundheit aus einer Perspektive des Mitgefühls und wie können wir gesund leben in Akzeptanz oder vielleicht sogar in Liebe zu unserem Körper?
Hallo, wir sind Julia und Jasmin und wir stehen für Mitgefühl statt Selbstkontrolle und möchten dich dabei unterstützen, eine positive Sichtweise auf deinen Körper und dein Essverhalten zu entwickeln. Hallo Julia.
Hallo Jasmin.
Wir treffen uns heute wieder für eine spezielle Folge. Ich darf mich nochmals ein bisschen zurücklehnen. Du bist in die Vorbereitung gegangen. Es soll heute um Symptome gehen, Symptome auf dem Genesungsweg. Eine ganz wichtige Folge, weil wir beide denken, dass wenn man sich dieser Symptome bewusst ist, dann wird es auf dem Genesungsweg dir leichter fallen, damit umzugehen, weil du weißt bereits, was dich erwartet. Es kann dann auch sein, dass du so ein bisschen die Ängste minimieren kannst und halt einfach mit deinem gesunden, rationalen Verstand das erklären kannst. Und das, ja, darauf wollen wir heute eingehen. Ich bin schon ganz gespannt, Julia. Ja, was du uns da alles aufführen wirst.
Ja, danke Jasmin für die Einleitung. Ich hatte das ja auch schon in der letzten Folge angetönt, dass es so ein Teil 2 quasi geben wird, in dem es einfach um die körperlichen und dann auch im Verlauf mentalen Symptome während der Genesungszeit gehen wird. Ja, in der Recovery ist es ja so häufig so, dass man sich irgendwie aufgebläht fühlt, erschöpft, müde. Man nimmt gegebenenfalls auch innerhalb von wenigen Tagen irgendwo an Gewicht zu. Dann ist es häufig so, dass sich irgendwie das meiste am Bauch und an den Oberschenkel verteilen zu scheint. Man hat permanent das Gefühl, man verliert die Kontrolle. Und ja, in Wahrheit ist es aber eben, dass sich unser Körper auf diese Art und Weise von Diäten und Essstörungen erholt und dass ganz, ganz viele Symptome in der Genesung zu erwarten sind und vor allem normal sind. Und deswegen möchte ich dir draußen wirklich mitgeben, du bist nicht anders und auch kein Einhorn. Viele Betroffene machen alle, manche oder wenige von diesen Symptomen, die ich jetzt im Folgenden auch nochmal erklären werde, durch. Eben weil der eigene Körper in der Heilungsphase ist. Also so schwer das auch zu begreifen ist, all diese Symptome sind eigentlich ein gutes Zeichen, ein Zeichen für Heilung. Und dieser Abschnitt ist definitiv eines der kritischsten Abschnitte des Heilungsweges, weil man plötzlich auf diesem Abschnitt mit ganz, ganz vielen Zweifeln konfrontiert ist. Man fühlt sich vielleicht eher schlechter als besser und man spielt sicherlich ganz häufig mit den eigenen Gedanken zurück, in die Essstörung zu kehren. Und hier findet wirklich die entscheidende Prüfung statt, Konfrontation und Überwindung der Krankheit, indem man ins Vertrauen geht und Körper und Geist wirklich heilen lässt. Ja, und eben gerade wenn Ängste und Gedanken sehr laut sind, dann hilft es mir persönlich immer, mich irgendwo auf mein Wissen berufen zu können. Weil, wie Jasmin schon sagte, indem man auf mögliche Symptome vorbereitet ist und man sich selber vor Augen führen kann, dass das eben normal ist und Teil des Heilungsprozesses, damit kann man eben die Essstörungsstimme entmachten und vor allem auch irgendwo besser im Vertrauen bleiben. Und genau das möchte ich euch auch ermöglichen, und eben für mehr Wissen und Aufklärung beitragen. Und genau deswegen soll es diese Folge heute geben. Ja, ich habe das ja in der Einleitung schon angetönt, dass es ganz häufig so ist, dass es zu Wassereinlagerungen kommt. Und gerade in der initialen Phase der Recovery, wenn man anfängt wieder zu essen mit steigender Nahrungszufuhr, kommt es ganz häufig zu Wassereinlagerungen, den sogenannten Ödemen. Und warum ist das so? Weil man zum einen eine vielleicht ungewohnte Nahrungszusammensetzung hat. Also man isst auf einmal vielleicht mehr Kohlenhydrate, mehr Salze, die automatisch zur Wasserbindung führen. Dann hat man einfach ein unreguliertes Hormonsystem, eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine reduzierte Schilddrüsenfunktion, einen niedrigen Blutdruck und einen verlangsamten Puls. Dadurch ist das gesamte Kreislaufsystem nicht so aktiv. Und zum Teil auch eine verminderte Eiweißbindung im Blut und dadurch kommt es eben zu Wassereinlagerungen. Und gerade initial kommt es eben durch die Wassereinlagerungen zur starken Gewichtszunahme, wenn man sich dann noch wiegt. Und viele sind dann sehr erschrocken und das ist aber definitiv kein Fett, sondern das sind Wassereinlagerungen, die eben komplett im Körper vorhanden sind und auch ganz häufig in den Muskeln vorhanden sind. Deswegen auch zum Teil starke Muskelkater-Schmerzen in den Beinen, obwohl man sich vielleicht viel weniger bewegt, keinen Sport gemacht hat und jetzt mehr isst. Ja, das Wasser ist schuld, in Anführungsstrichen. Es ist also was ganz, ganz, ganz Normales. Und da gibt es auch keine guten Tipps dagegen. Wichtig ist, dass man dem Körper eben weiterhin eben die Nahrung zuführt, den Körper wieder daran gewöhnt und auch dann wird es weniger werden. Ja, häufig ein ganz, ganz häufiges Thema sind Verdauungsprobleme. Sicherlich werden wir auch nochmal eine separate Folge machen zum Thema Verdauungsprobleme, weil da kann man wirklich ganz, ganz viel drüber sprechen. Aber um es jetzt einmal hier kurz auf den Punkt zu bringen, nach vorhergegangener Restriktion, also wenn man zu wenig gegessen hat, dann drosselt der Körper auch die Produktion von verdauungsrelevanten Enzymen. Das heißt, wenn ich eine ganz lange Zeit gewisse Nahrungsgruppen gar nicht mehr esse, dann hat der Körper nicht die Notwendigkeit, auch gewisse Verdauungsenzyme für diese Sachen zu produzieren. Und wenn man sie dann auf einmal wieder isst, dann kommt es eben zu so temporären Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und da liegt die Krux der Sache, weil viele denken dann, oh mein Gott, ich habe auf einmal ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten und meiden dann diese Lebensmittel weiter. Wichtig ist aber zu verstehen, dass wenn man langsam anfängt, trotz eben initialer Unverträglichkeiten, diese Lebensmittel immer und immer wieder zu integrieren, dass der Körper in der Lage ist, dann wieder diese Enzyme zu produzieren und es irgendwann nicht mehr zu diesen Unverträglichkeiten kommt. Es ist also wirklich gefährlich, wenn man dauerhaft dann weiterhin diese Lebensmittel meidet. Dann ist es so, dass es ganz häufig zu sogenannten Gastroparese kommt, also zur verzögerten Magenentleerung. Der Körper möchte ja alles speichern, was er auf einmal bekommt. Deswegen ist es nur logisch, dass er auch versucht, das Maximum an Nährstoffen aus der Nahrung herauszuziehen, weil er weiß ja noch nicht, dass die Hungersnot beendet ist. Und deswegen ist die Magenentleerung ganz häufig verlangsamt. Damit einhergeht natürlich ein verstärktes Völlegefühl, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man vielleicht schon nach kleinen Portionen super satt ist. Und das ist alles eben eine Dysregulation vom Magen-Darm-Trakt. Dann ist es häufig so, dass man auch irgendwie abwechselt zwischen auf einmal Verstopfung und dann doch wieder Durchfall und man muss häufig pupsen. Also das sind alles Probleme, Verdauungsprobleme, die während der Genesungszeit stattfinden können. Dann ein ganz typisches Phänomen, Jasmin und ich sind ja auch schon in anderen Folgen darauf eingegangen, ist der sogenannte extreme Hunger. In der Wissenschaft nennt man das auch Post-Starvation-Hyperphagie. Das ist eben ein körperliches und mentales Phänomen aufgrund vorangegangener Nahrungsrestriktion und definitiv ein Ausdruck von einem vorhandenen Energiedefizit. Und das ist, wie gesagt, vorhanden bei Personen im Untergewicht, aber auch bei Personen, die im Normalgewicht sind und teilweise sogar auch im Mehrgewicht, einfach weil sie ein vorhergeschrittenes Energiedefizit gehabt haben. Ursachen dafür medizinisch sind definitiv ein Hormonungleichgewicht, die mentale Restriktion, ein zu geringer Körperfettanteil und vor allem auch kompensatorisches Verhalten. Deswegen ganz wichtig, Kompensationen stoppen. Dann gibt es den sogenannten Blähbauch. Ich habe ihn liebevoll auch Recovery-Bauch genannt. Und das ist ganz typisch, dass es gerade irgendwie am Anfang der Genesungsphase zu einem ganz aufgetriebenen Bauch kommt. Hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich die Verdauungsprobleme, habe ich ja eben schon angesprochen. Wenn man die ganze Zeit irgendwie Verdauungsprobleme hat, vielleicht auch auf einmal mehr isst, als man vorher gegessen hat, natürlich, die Nahrung muss ja irgendwo hin, kommt es zu einem aufgetriebenen Bauch. Aber auch durch einen Protein- und Nährstoffmangel kommt es zu Wassereinlagerungen. Und wenn sich die Wassereinlagerungen in der Körpermitte anlagern, dann nennt man das Anasarka. Und das ist ein ganz typisches Phänomen eben, dass dann der Bauch wirklich kreisrund wird, wie so ein Rettungsring. Und das sind eben Hungerödeme. Viele kennen das vielleicht auch von so Bildern von Kindern aus Afrika, die so einen aufgetriebenen Bauch haben. Das sind Hungerbäuche im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann ist es auch so, dass man ja häufig ein Hormonungleichgewicht hat. Und ja, die Sexualhormone sind im sogenannten Winterschlaf gewesen. Und wenn man jetzt wieder anfängt zu essen und der Hormonhaushalt wieder in Schwung kommt, dann kommt es auch dazu, dass zum Beispiel das Progesteron wieder anfängt anzusteigen und man hat eine beginnende Progesteronproduktion während der Periodenrecovery. Und auch diese Progesteronproduktion ist initial oder kann dafür verantwortlich sein, dass es eben zu so einem Blähbauch kommt. Ja, ganz typisch ist auch eine sogenannte temporäre Fettverteilungsstörung. Viele berichten, dass sie initial eben nur in der Körpermitte zunehmen oder häufig in der Körpermitte. Und ganz häufig ist es eben so, dass man auch eine temporäre Zunahme hat, erst nur an Bauchfett, dass man so asymmetrisch zunimmt. Also man hat häufig noch ganz dünne Arme und Beine bei einer kräftigeren Körpermitte. Und das ist definitiv ein Schutzmechanismus vom Körper, um lebenswichtige Organe in der Körpermitte zu schützen. Ist auch bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Warum? Weil natürlich unsere reproduktiven Organe, da wo ein potenzielles neues Leben heranwachsen kann, das sitzt ja in der Körpermitte und das möchte der Körper schützen. Also wenn du dich dafür abwertest, dass du vielleicht gerade am Bauch nur zunimmst, und du dir wünschst, dass das vielleicht anders wäre, dann sprich da liebevoll mit dir, weil dein Körper macht das wirklich, um dir zu helfen, um dich zu heilen und um sich selber irgendwo auch zu schützen. Auch initial so eine ganz starke und rapide Gewichtszunahme ist sehr typisch. Und da darf man sich immer wieder bewusst machen, das ist normal und es wird sich einpendeln. Das ist natürlich die Kombination aus einem reduzierten Stoffwechsel, einer Hormoninbalance, Wassereinlagerung, Verdauungsprobleme, dem Recovery-Bauch, den ich eben schon genannt habe, und einer Fettverteilungsstörung. All das in Kombination führt natürlich dazu, dass es initial dazu kommen kann. Es muss nicht dazu kommen, aber es kann dazu kommen. Haut und Haare sind definitiv auch betroffen. Also wir hatten das ja auch schon in der vorherigen Folge angetönt. Haarausfall, trockene Haut, brüchige und rissige Nägel. All das, Hormonungleichgewicht, Nährstoffmangel, ist natürlich auch auf dem Genesungsweg irgendwo ein häufiges Begleitphänomen, weil sich der Körper insgesamt erstmal wieder finden muss. Das gesamte System, man muss ja dazu sagen, dass der Körper ein wirkliches System ist, ein Organismus, muss sich ja erstmal wieder regulieren. Und viele berichten auch, dass sie auf einmal mit ganz starken Pickeln, also Hautunreinheiten und Akne zu kämpfen haben und leiden da auch extrem drunter, weil das natürlich nicht schön ist, wenn auf einmal die Haut so am Blühen ist. Und es ist ein ganz großer Schampunkt auch. Und hier ist es eben so, dass wenn man einen reduzierten Östrogenhaushalt hat, also das weibliche Sexualhormon, dann kommt es ganz häufig zu einer Imbalance zwischen dem Östrogen und dem Testosteron. Testosteron ist eher das männliche sexuelle Hormon, ist aber sowohl bei Männern als auch bei Frauen sind immer beide auch vorhanden. Und wenn man diese Kombination hat aus einem reduzierten Östrogen und einem erhöhten Testosteron, dann kommt es ganz häufig in der Haut zu einer erhöhten Teigproduktion. Und das führt eben zu Hautunreinheiten, Pickeln und zum Teil auch Akne. Ist also wirklich ein absolut normales Phänomen während der Essstörung und auch auf dem Heilungsweg. Und dann kennen das vielleicht auch viele, dass man so einen Nachtschweiß hat. Auf einmal schwitzt man in der Nacht total doll. Vorher war einem vielleicht immer kalt oder man hat abwechselnd dieses Kältegefühl und dann wieder dieses Schwitzegefühl. Und das ist auch etwas ganz Typisches. Warum? Weil die Stresshormone ganz doll ansteigen. Also das Hormon Cortisol ist super aktiv. Und es kommt zu einem Ungleichgewicht der Schilddrüsenhormone. Und dadurch ist das Gehirn irritiert. Wir haben jetzt ein Ungleichgewicht der Schilddrüsenhormone, wir haben massiven Stress und gleichzeitig auch noch temporär ja eine erniedrigte Konzentration an Sexualhormonen, und zwar am Östrogen. Und diese ganzen hormonellen Ungleichgewichte führen dazu, dass ein Bereich im Gehirn irritiert wird, der für die Temperaturkontrolle verantwortlich ist, nämlich eben auch der Hypothalamus. Und dieser reagiert dann eben mit einer häufigen Kühlreaktion des Körpers, und zwar mit dem Schwitzen. ist also ein ganz normales Phänomen. Es kann auch sein, dass der Körper den Stoffwechsel auf einmal wieder anschmeißt, wie so ein Brikett, was man in den Ofen wirft und auf einmal geht das Feuer an und deswegen fängt man an zu schwitzen. Also was ich sagen will, die Regulation der ganzen Thermogenese, sprich der Körpertemperaturregulierung, die es verändert und Nachtschweiß ist ein ganz normales Phänomen auf dem Heilungsweg. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere wichtige Punkte, und zwar einmal Muskel- und Rückenschmerzen. Das sind auch so Sachen, denen sich viele nicht bewusst sind. Aber das ist ganz normal, dass du auf dem Heilungsweg dich zum einen total, ja, steif fühlen kannst. Und dass es vor allem zu Muskel- und Gelenkschmerzen kommen kann. Und auch häufig sind untere Rückenschmerzen ganz, ganz typisch während dem Genesungswegs. Warum? Wir haben hormonelle Imbalancen. Wir haben einen niedrigen Östrogenspiegel und dadurch sind Muskeln weniger elastisch. Wir haben veränderte Stresshormone und Schilddrüsenhormone und diese Hormone sind eben an Muskel- und Gelenkschmerzen beteiligt. Und wenn zum Beispiel der Zyklus sich wieder anfängt zu erholen und anzustoßen, dann kommt es nicht häufig oder wenig häufig zu unteren Rückenschmerzen. Das ist eigentlich ein positives Zeichen. Ja, und last but not least, häufig auch Kreislaufreaktionen und eine ausgeprägte Müdigkeit. Viele denken so, okay, man geht in die Genesung und man isst ja jetzt mehr, man bewegt sich vielleicht weniger und dann müsste man doch eigentlich vor Energie sprühen. Aber ganz häufig ist eben das Gegenteil der Fall. Man ist sehr erschöpft und müde. Und das hat einfach was damit zu tun, dass man absolute Imbalance hat im Energiestoffwechsel. Und man hat häufig auch, oder es kann dazu kommen, dass man ein Gefühl von Kälte tatsächlich auch nach dem Essen hat, weil die letzten Energiereserven, die der Körper hat, erstmal für die Verdauung genutzt werden müssen. Ein Körper hatte vielleicht eine ganz lange Zeit wenig Material zum Verdauen überhaupt, weil wenig gegessen wurde. Und jetzt essen wir auf einmal mehr und jetzt muss der Körper Energie nutzen für die Verdauung und sich auch erstmal daran gewöhnen. Umgekehrt kann es aber auch nach dem Essen zur Hitze kommen und zu einem erhöhten Puls, weil eben sich die Stoffwechselrate, hatte ich ja eben schon angetönt, durch Kohlenhydrate insbesondere erhöht. Und es kommt insgesamt eben zu wirklich dysregulierten Kreislaufreaktionen und eben zu einer Müdigkeit. Und das ist ganz normal, weil der Körper eben diese Energie braucht, um wirklich ja heilen zu können. Ja, deswegen, was ist normal an körperlichen Funktionen oder körperlichen Reaktionen während des Heilungswegs? Und da möchte ich dir gerne eine Checkliste irgendwie an der Hand geben, damit du irgendwie dir sagen kannst, okay, das ist normal, ich bin sicher, ich bin auf dem richtigen Weg, wenn du diese Phänomene irgendwie bei dir verspürst. Recovery-Symptome sind normal und sind ein positives Zeichen für Genesung. Blähbauch, Wassereinlagerung, Verstopfung, Stoffwechselbeschleunigung, eine veränderte Thermogenese, eventuell eine rapide Gewichtszunahme und das auch noch in der Körpermitte, das ist alles normal. Und für dich wichtig zu wissen, die Symptome können auftreten, sie müssen aber auch nicht auftreten. Und jeder Körper und jeder Heilungsweg ist individuell. Und ich möchte dir wirklich mitgeben, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du trotz deiner Angst und den eventuell genannten Symptomen und ja, Phänomenen, die da auftreten, wenn du weiterhin auf deinem Heilungsweg bleibst. Ja, es gibt natürlich auch noch mentale Symptome, die während der Genesung und während des Genesungsweges auftreten können. Da würde ich jetzt demnächst auch nochmal drauf eingehen, oder? Was meinst du, Jasmin?
Ja, sehr gerne.
Ja, während der Genesung ist es halt, wie gesagt, immer eine Kombination bei Essstörungen aus der rein psychischen Komponente und eben auch der körperlichen Komponente. Und deswegen sind Essstörungen ja auch einfach so unglaublich komplex und schwerwiegende Krankheitsbilder. Und während der Genesungsphase kommt es zu unglaublich vielen psychischen Herausforderungen. Jasmin hatte das ja eben auch schon angetönt, dass sie auch Stimmungsschwankungen erlebt hat. Und Stimmungsschwankungen sind total normal während der Genesungsphase. Weil wenn man in der Essstörung gesteckt hat, hat der Körper irgendwann keine Energie mehr, um Emotionen zu produzieren. Also man fühlt sich eigentlich sehr emotionslos häufig. Und Gefühle fühlen ist häufig ausgeblendet. positive und negative Emotionen sind während der Restriktion eben ja nicht da. Warum? Dem Körper fehlt die Energie für Lebensgefühle. Es ist eigentlich ein psychischer Schutz vor negativen Emotionen. Und wenn man jetzt wieder anfängt, mehr zu essen, dann kommt es wechselnd zu Hochgefühlen und gleichzeitig aber auch wieder zu Tiefgefühlen. Also es sind ganz, ganz viele Stimmungsschwankungen, die vorhanden sind. Allein dadurch, dass man wieder anfängt zu essen, ist aber etwas Positives. Weil man kann nicht nur positive Gefühle haben, man muss lernen, dass alle Gefühle da sein dürfen und dass man eine Range hat an Gefühlen, sowohl positive als auch negative Gefühle. Ja, Depressionen sind ein typisches Symptom während der aktiven Essstörung, aber auch während der Recovery. Der Grund dafür, man hat körperlichen und mentalen Stress, innere Konflikte, eine Ambivalenz, eine innere Zerrissenheit bezüglich dem Wunsch nach Genesung und gleichzeitig aber irgendwie auch noch dem Anhaften an die Erkrankung. Und ja, Restriktion ist ein aktives Arbeiten gegen körperliche und mentale Bedürfnisse und das fördert natürlich Depressionen. Und ganz häufig ist es halt auch so, dass die Neurotransmitter, also die kleinen Botenstoffe im Gehirn, die etwas übermitteln, dass die auch verändert sind während der Erstörung und auch während der Genesungsphase und dass halt auch immer wieder und deswegen alleine depressive Episoden auftreten können. Ja, verstärkte Ängste und negative Emotionen sind auch häufig typisch, wenn man anfängt, sich auf den Genesungsweg zu begeben. Warum? Weil initial ist es ja so, dass sich die Angst steigert, weil Körperreaktionen vielleicht als Gefahr eingeschätzt werden. Und Vermeidung von gefürchteten Situationen führt vielleicht kurzfristig zur Erleichterung, verstärkt aber Ängste langfristig. Also aufkommende verstärkte Ängste und negative Emotionen während der Genesungsphase, also ein Widerstand, sind eigentlich ein positives Zeichen der Genesung, weil sie anzeigen, dass man sich eben aktiv den eigenen Ängsten stellt und vor allem außerhalb der Komfortzone handelt. Und der Drang der Kompensation ist natürlich gerade in diesen Momenten ganz, ganz stark erhöht und den Drang eben auf gewohntes Verhaltensmuster zurückgreifen zu wollen. Es ist also ganz normal, dass man sich während der Genesungszeit zunächst kurzfristig schlechter fühlt. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es ist normal, dass man sich initial schlecht fühlt. Aber langfristig ist eben dadurch Heilung möglich. Und deswegen muss man immer wieder langfristig an sein übergeordnetes Ziel denken. Ja, ich hatte das ja eben auch schon angetönt. Rein körperlich ist Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Erschöpfung ein typisches Phänomen. Aber auch mental ist eben dieser ständige innere Kampf, diese Ambivalenz und diese Zerrissenheit, Ängste, das sind Energieräuber. Und sich bei jeder Handlung irgendwie aktiv für die Genesung zu entscheiden und gegen alte Muster zu entscheiden, das kostet Kraft, mentale Kraft. Jahre der Entbehrung und Restriktion hinterlassen Spuren im Körper und im Geist. Und deswegen ist es normal, dass man sich einfach müde und erschlagen fühlt. Erschlagen von der Recovery, das ist normal. Und auch ein Gefühl von Überforderung kann total normal sein. Weil sich von einer tödlichen Erkrankung zu befreien, ist anstrengend. Es macht Angst und es darf überfordernd sein. Und diese Veränderungen im Gehirnstoffwechsel, die fördern eben dieses irrationale Denken und die fördern auch die Angstreaktion und das eben auch während der Recovery. Es dauert einfach, bis der Körper sich erholt. Ein ganz wichtiges Phänomen, wir hatten ja eben schon auch den körperlichen extremen Hunger, ist aber auch, was die Psyche angeht, der mentale Hunger. Weil besonders in der initialen Phase der Recovery mit steigender Nahrungszufuhr kommt es eben dazu, dass man nicht nur körperlichen Hunger entwickelt, sondern eben auch mentalen Hunger. Und bis der Körper darauf vertrauen kann, dass genug Nahrung im Überfluss vorhanden ist und auch körperliche Hungersignale produziert, ist ganz häufig so, dass es zunächst eben während der Recovery-Phase gerade im Anfang nur in Anführungsstrichen zu mentalem Hunger kommt. Also das äußert sich so wie ständiges Gedankenkreisen ans Essen, ohne vielleicht auch direkt etwas essen zu wollen. Also ist ein großes Thema auch nochmal, aber das nur mal angerissen. Der mentale Hunger ist ein ganz typisches Phänomen, was psychische Folgen sind oder Symptome, die während der Genesungsphase auftreten können. Nach Jahren der Entbehrung ist es ganz normal, dass man auf einmal wirklich das großes Verlangen hat nach gewissen Lebensmitteln und das halt eben nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und was auch ganz normal ist, also rein psychisch, nicht nur körperlich, ist die Variation von Appetit und Hunger. Also Hunger- und Sättigungssignale sind hormonell komplett durch die Bahn geworfen. Und man hat Phasen, die sich komplett abwechseln. Man hat mal körperlichen Hunger, mal ist der körperliche Hunger vorhanden, dann ist er wieder nicht vorhanden, dann hat man wieder nur rein mentalen Hunger, dann mal wieder gar keinen Hunger, dann hat man Appetitlosigkeit, dann hat man Heißhunger. Es ist alles unkoordiniert und das ist natürlich super anstrengend, das macht Angst und das verunsichert. Aber wenn du dir immer wieder bewusst machst, dass das normal ist, dann kannst du vielleicht auch damit besser umgehen. Was ist also auch hier zu erwarten, rein aus mentaler Sicht? Ja, auch mentale Recovery-Symptome sind normal und diese mentalen Recovery-Symptome sind auch ein positives Zeichen für Heilung. Steigende Ängste, mehr negative Emotionen, mehr Unwohlsein, der ständige Drang, zurück in die Essstörung kehren zu wollen, Müdigkeit, mentaler Hunger, das ist eigentlich ein positives Zeichen für Genesung. Das darfst du dir immer wieder vor Augen führen. Und auch hier möchte ich nochmal betonen, jeder Körper und jeder Heilungsweg ist individuell. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es muss nicht auftreten, aber es kann eben. Und ja, wenn du eben darüber Bescheid weißt, kannst du vielleicht anders damit umgehen. Ich möchte ja definitiv hier nochmal einen kleinen Disclaimer anbringen aus ärztlicher Seite, dass es ganz, ganz wichtig ist. Es gibt einen sehr gravierendes und potenziell tödliches Phänomen, was während des Genesungsweges auftreten kann, das sogenannte Refeeding-Syndrom. Da bin ich jetzt in dieser Folge nicht drauf eingegangen. Das Refeeding-Syndrom ist ein potenziell tödliches Syndrom und eine potenziell tödliche Folge, die bei starkem Untergewicht und beginnender Wiederernährung auftreten kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade wenn man sich eben im stärkeren Untergewicht befindet, da möchte ich einmal ganz explizit darauf hinweisen, dass man den Beginn der Wiederernährung auch ärztlich begleiten lässt und da eben sich auch entsprechend vor Ort an seinen Hausarzt oder Internisten oder generell behandelnden Arzt anbindet und sich da begleiten lässt. Da möchte ich einmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen. Ja, und grundsätzlich möchte ich dir wirklich nochmal mitgeben, merke dir bitte, dein Körper ist dein Freund und nicht dein Feind. Er arbeitet wirklich immer für dich und nicht gegen dich. Dein Körper weiß wirklich, was das Beste für dich ist. Er hat dich die gesamte Zeit am Leben gelassen und kämpft Tag für Tag für dich. Und all diese Symptome sind normal. Und du darfst wirklich mitfühlend und liebevoll mit dir sein und ja, vielleicht hilft es dir, genauso wie es mir hilft, dieses Wissen und Aufklärung um dieses ganze Thema, dass du besser im Vertrauen bleiben kannst, wenn eventuelle Symptome auftreten.
Ja, wow, vielen Dank für die ganzen Informationen, Julia. War total spannend und gleichzeitig bin ich total beeindruckt, wie du dich nicht hast aus der Ruhe bringen lassen. Ich nehme an, dass man es hört. Man hört es auch, ich zumindest höre es ganz gut, der Kleine im Hintergrund, der Beach da fröhlicher ist gerade am Spielen mit dem Hüti. Das Hüti ist ein schweizerischer Ausdruck für Babysitter. Ich hoffe, es tut mir also leid. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr im Hintergrund. Okay. Ja, auch hier wieder, ich habe ganz, ganz viele Symptome, die du genannt hast, habe ich mich auch wiedergefunden damals in der Genesungszeit. Und hier an dieser Stelle kann ich vielleicht ein bisschen Mut machen. Bei mir hat sich wirklich alles wieder eingependelt. Also ganz, ganz viele Genesungssymptome, die ich erlebt habe und die mir die Genesung schwer gemacht haben. Das hat sich wieder eingependelt, das hat sich wieder ausgeschlichen. Und ja, was hilft in diesem Moment? Du hast es schon angetönt, wirklich halt einfach ganz mitfühlend mit sich selbst zu sein, auch eine mitfühlende Sprache sich anzueignen. Auch das hattest du angeschnitten. Ich habe auch für meine Zunahme, ich habe das zum Beispiel Selbstliebe-Kilos genannt. Und ja, manchmal macht wirklich so eine angepasste Sprache einen feinen, aber entscheidenden Unterschied, einfach auch besser damit umgehen zu können. Ja, nochmals vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Mir bleibt der Ausblick und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch schon ein bisschen anteasern. Ihr wisst es, dieser Podcast ist unser Baby und wir ja, spielen mit dem Gedanken, den irgendwie auch noch ein bisschen auszubauen, irgendwie noch mehr eine Gemeinschaft daraus zu machen. Und wir sind da verschiedene Ideen am Durchspielen. Es wäre jetzt noch zu früh, da genaueres zu teilen, aber wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und bis dahin freuen wir uns, wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung dalässt, eine Rückmeldung. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Julia. Hast du noch was zu sagen zum Abschluss?
Nee, ich glaube, ich kann da gar nicht viel hinzugeben. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen weiterhelfen kann, ein bisschen mitfühlender mit dir und deinem Genesungsweg umzugehen. Ich freue mich, wenn du da draußen wieder einschaltest und uns zuhören magst. Bis bald.
Bis bald. Ciao.